Einen wunderschönen guten Morgen. Ich rede so lange. Kontakt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, gefühlt ist es schon länger her, dass ich predigen durfte. Ich freue mich, heute mal wieder das Privileg zu haben. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wenn nicht, habt ihr Pech. Oh, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie es euch heute Morgen geht. Ich bin seit ein paar Tagen ein bisschen angeschlagen, fühle mich nicht so gut und war so richtig urlaubsreif. Also so richtig. Die Nächte nicht gut geschlafen, fühle mich schlapp. Und heute Morgen dachte ich so, Jesus, jetzt muss ich auch noch predigen. Ich würde lieber im Bett bleiben, obwohl ich da eh nicht so gut geschlafen habe. Und hatte einfach so doll das Wort, dass Gott sagt, ich bin in den Schwachen mächtig. Da dachte ich, okay, jetzt musst du wirklich mächtig in mir sein. Und dann habe ich das Wort gerade im Lobpreis noch mehr und mehr bewegt und ich dachte so, das Wort ist nicht nur für mich. Ich weiß nicht, ja, wem von euch es vielleicht so geht, ob es körperlich gerade irgendwie schwierig ist. Ich weiß, dass 2/3 unseres Lobpreisteams angeschlagen war. Vielleicht geht es euch körperlich gerade nicht gut. Vielleicht habt ihr gerade irgendwas. Paul ist auch humpelnd hier reingekommen. Und ihr denkt so, wie kann Gott in meiner Schwachheit mächtig sein? Aber vielleicht ist es auch eine andere Schwachheit. Vielleicht sagt ihr, mir geht seelisch nicht gut. Oder eigentlich habe ich in letzter Zeit so viel Blödsinn weit weg von Gott gemacht. Wie soll er in meiner Schwachheit mächtig sein? Und ich glaube, Gott möchte uns heute da besonders stärken und uns besonders segnen. Und deswegen möchte ich ganz direkt jetzt gehorsam sein und für euch beten, für uns beten. Ich ziehe mich da voll mit rein. Wem würde es so gehen, dass ihr sagt, ja, ich bin hier echt in einer Schwachheit und ich kann irgendwie gerade gar nicht so richtig arg glauben, dass Gott in meiner Schwachheit mächtig sein kann. Oder ich weiß, dass er es kann, aber ich brauche es gerade ganz dringend. Könnt ihr euch, traut ihr euch, euch zu melden? Traut euch. Halleluja. Ich bete für uns. Vater, ich stehe jetzt mit meinen Geschwistern vor deinem Thron. Und wir bringen dir unsere Schwachheit. Du siehst, dass es uns nicht gut geht, auf verschiedenste Art und Weise. Und Herr, wir sind zerbrochen vor dir. Aber du hast versprochen, dass du in unserer Schwachheit mächtig sein willst. Und ich glaube, manchmal brauchst du auch unsere Schwachheit, um überhaupt in uns mächtig sein zu können, weil wir sonst versuchen, selbst zu sein. Und so kommen wir jetzt vor deinen Thron. Ich bitte dich für eine besondere Portion Segen heute Morgen, dass du Herzen aufrichtest, dass du uns stark machst an Körper, Seele und Geist und dass du dich offenbarst in uns und durch uns, dass du in unserer Schwachheit wirklich mächtig bist. Danke, Jesus, dass du versprochen hast, dass du uns aufrichtest und dass du uns gebrauchen möchtest, egal wie es uns geht. Herr, du hast uns dazu geschaffen, Licht und Salz zu sein. Und so stehen wir hier und sagen, Herr, hier sind wir. Mit allem Zerbruch. Benutze uns. Brauch uns. Richte uns auf und verherrliche du in uns. Amen. Cool. Ich mag es, wenn der Herr so spricht und wir das gleich auch machen können. Das ist aber gar nicht mein Thema heute, sondern wie Anne es schon. Ja, ey, so arbeitet der Herr. Freunde, so arbeitet der Herr. Ich habe auch schon gesagt, okay, Herr, wenn du willst, dass ich darüber predige, dann schmeiße ich meine Predigt über Bord und predige darüber. Aber er hat gesagt, ne, bete nur für die Leute. Habe ich gesagt, gut, machen wir. Und ich predige trotzdem über Gebet, weil mir das auf dem Herzen lag in der Vorbereitung. Ich glaube, dass auch das heute Leute ansprechen wird, dass es Leute geben wird, die sich in bestimmten Situationen wiederfinden. Und ich hoffe einfach, dass es ermutigt. Ich glaube, es ist nichts Neues, was ihr heute von mir hören werdet. Aber ich glaube, dass wir manche Dinge öfter hören müssen, um aufgerichtet zu werden, um ermutigt zu werden, um dran zu bleiben. Manchmal ist es einfach gut, dass Gott sagt, ja, komm und noch mal ran. Es geht um Gebet und Fürbitte. Und als es angefangen hat, sich in mir zu bewegen, war bei unserem Taufgottesdienst vor ein paar Wochen. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war. Wir hatten 8 Täuflinge und sie haben ihr Zeugnis gegeben auf der Bühne. Und mehrere von ihnen, ja, mehrere von ihnen haben gesagt, ich stehe heute Morgen hier, heute Nachmittag war es, ich stehe heute hier und will mich taufen lassen. Und eins der Gründe, die dazu geführt haben, dass ich heute hier stehe, ist, weil meine Oma oder meine Mutter oder eine andere Person meiner Familie für mich gebetet hat. Manche sagen, ich kann mich daran erinnern, als ich Kind war, dass meine Oma regelmäßig für mich gebetet hat. Und dass die meisten Leute, die da vorne standen, waren gestandene Erwachsene, ja? Und ich dachte mir so, das ist echt krass. Es war ein roter Faden durch fast alle durch, dass sie gesagt haben, da war jemand in meinem Leben, der hat für mich gebetet. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass das gestandene Erwachsene waren, muss ich mich fragen, wie lange diese Oma jetzt gebetet hat. Ja? Und dachte mir, so oft sehen wir vielleicht noch nicht mal, wie das, wofür wir beten, zur Vollendung kommt. Vielleicht leben diese Omas nicht mehr, die da gebetet haben. Die Mütter, die gebetet haben, hoffentlich schon noch. Aber wir wissen es nicht. Und ich weiß nicht, ob die Menschen, die da gebetet haben, ob sie je mitbekommen haben, dass die Person vor einer Gemeinde stand, hat gesagt, auf das Bekenntnis meines Glaubens hin will ich mich heute taufen lassen. Ich dachte mir, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr Leute in eurem Leben habt, Kinder, Enkel, Familienmitglieder, Freunde, um die ihr euch sorgt, für die ihr betet. Kinder, die irgendwie jenseits von dem sind, was ihr euch für sie gewünscht habt, und es frustet euch, weil scheinbar nichts passiert. Ihr betet, mal vergesst ihr es, mal seid ihr dichter dran, aber irgendwie scheint sich nichts zu bewegen. Und ich habe verschiedene Stellen durchgelesen und was mir immer wieder auffällt, ist Paulus' Herz für Gebet. Fast jeder Brief, in fast jedem Brief schreibt er an die Gemeinde und ich bete für euch. Ich ringe für euch im Gebet. Und mehreren schreibt er, zum Beispiel den Kolossern und den Römern, sagt er, seid beharrlich im Gebet. Die bekannteste Stelle davon ist wahrscheinlich Römer 12,12. Aber auch Kolosser 4,2. Da schreibt er, seid beharrlich im Gebet, wachet in ihm und seid dankbar. Das mit dem Dankbar und dem Gebet kommt auch oft zusammen, aber das ist heute nicht unbedingt das Thema. Und ich dachte mir so, cool, er sagt, seid beharrlich im Gebet. Und das schreibt er öfter an verschiedene Gemeinden. Und am Anfang dachte ich immer, das ist so eine Aufforderung, ja? Und jetzt, als ich heute vorbereitet habe, dachte ich mir, nee, das ist eine Ermutigung. Das waren Gemeinden, denen das auch nicht leicht gefallen ist. Und er hat gesagt, hey, bleib dran. Bleib beharrlich im Gebet. Der stete Tropfen hüllt den Stein, wird gesagt. Und ich glaube daran, dass wenn wir beten, dass Gott so heilen kann. So was machen kann. So Situationen verändern kann. Aber es passiert nicht immer. Und das zermürbt uns. Wir sind eine Instant-Gesellschaft. Bei uns sollen Sachen sofort funktionieren. Sie sollen sofort unseren Hunger stillen. Wir wollen nicht mehr lange kochen, sondern wir hauen das Ding in die Mikrowelle für 3 Minuten und haben ein 3-Gänge-Menü. Und wenn etwas nicht mehr so funktioniert, wie wir das gerne wollen und das nicht mehr sofort uns befriedigt, dann hauen wir es weg und kaufen das nächste iPhone. So funktionieren wir als Gesellschaft. Aber so funktioniert Jesus nicht. Wir hätten gerne Gebet, bing, fertig, nächstes. Und das geht nicht immer so. Mein Gott kann. Aber ich glaube, wir können nicht immer. Ich glaube, unsere Seele braucht Zeit. Wir brauchen Zeit. Und auch die Leute, für die wir beten, brauchen Zeit. Wir stehen in einem Kampf, Freunde. Ein Kampf um unsere Herzen. Und wenn wir für Leute beten, die Jesus noch nicht kennen, dann ist da jemand, dem daran gelegen ist, dass die Person Jesus auch niemals kennenlernen wird. Und wenn wir dafür beten, gibt es einen Gegenschlag. Und das ist ein Kampf, den wir austragen um diese Person. Und es braucht Zeit. Glücklicherweise stehen wir auf der Gewinnerseite, ja. Aber es ist letztendlich auch immer noch die persönliche Entscheidung von jedem Einzelnen, ob er auch die Gebete annimmt, die jemand anders für sie sprechen. Und die Personen brauchen vielleicht manchmal Zeit. Und deswegen dauert es manchmal ein bisschen. Oder manchmal ein bisschen länger. Oder wie in dem Fall von den Omas, die gebetet haben, vielleicht wirst du es nie sehen. Aber dein Gebet verändert. Dein Gebet verändert Situationen. Dein Gebet verändert Menschen. Dein Gebet verändert Herzen. Auch wenn du es nicht siehst. Aber dein Wort hat Kraft. Wenn wir im Namen Jesus beten, hat dein Wort Kraft. Wir sind vom Neuen geboren und wir sind dafür berufen, im Gebet füreinander einzustehen. Und ja, manchmal ist es anstrengend. Und ja, es ist frustrierend, wenn du das Gefühl hast, ich habe jetzt für mein Kind, seit es geboren ist, gebetet und puh, was die für Spinnereien haben. Also als Beispiel, ich gehe davon aus, dass eure Kinder alle super sind. Also es geht um Kinder anderer Gemeinden, nicht um unsere Kinder. Die sind alle, nein, aber ihr kennt es wahrscheinlich. Wir dürfen unsere eigenen Entscheidungen treffen, das ist gut so. Nur manchmal sind sie nicht so, wie wir uns als Eltern uns das wünschen würden oder wie Gott sich das als Papa von uns wünschen würde. Und dafür sind wir als Geschwister hier zusammengestellt worden, dass wir beten. Dass wir beharrlich sind im Gebet. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 17 steht, seid alle Zeit fröhlich. Das kriegen wir ganz gut hin. Betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes für euch. So schön, dass er Fröhlichkeit und Dankbarkeit das Sandwich bildet fürs Gebet, aber es steht, betet ohne Unterlass. Und das ist heftig. Habt ihr schon mal ohne Unterlass gebetet? Das wird ganz schön schwierig. Es gibt Leute, die schaffen das, eine Stunde zu beten. Ja? Es gibt so Gebetsveranstaltungen hier, wo man sich vielleicht für anderthalb Stunden trifft. Aber dann wird es irgendwann ermüdend. Oder jede Woche für jemanden zu beten. Ja? Wir sind ja schon ganz froh, wenn wir daran denken, jeden Morgen unsere Pillen zu nehmen. Und dann auch noch für jeden Tag für jemanden beten. Ich habe so ein Gebetserinnerungsdings auf meinem Handy. Mein Handy sagt mir jeden Tag, für welche Person ich beten soll. Und ist auch ganz schön, es ploppt auch jeden Tag auf. Dann drücke ich es weg. Und dann ist es weg. Ja, dann sagt er mir irgendwann, hey, du hast noch kein Häkchen hintergesetzt. Und dann setze ich ein Häkchen hinter. Und dann ist es weg. Dann kommt es erst nächste Woche wieder. Also auch so eine Hilfen sind manchmal keine Hilfen. Und auch ich muss mich immer wieder in den Hintern treten und sagen, okay Miri, ey, du hast dir das eingerichtet, weil es dir auf dem Herzen liegt. Und es sind ja noch nicht mal 100 Leute, für die ich bete, sondern irgendwie nur ein paar. Und trotzdem kriegst du es nicht hin. Und auch ich muss mir heute diese Predigt selber halten und sagen, Miri, bete ohne Unterlass. Bete für deine Freunde, denn sie brauchen es. Ich hoffe, dass sie auch für mich beten, die Freunde. Aber es ist wichtig. Und wisst ihr, manchmal denken wir so, unser Gebet ist verpufft so ein bisschen. Ich bete und es passiert nichts. Und wenn wir dann in der Gemeinde sitzen und jemand darüber predigt, dann denken wir, ja, ich weiß aus meinem Gebet, was bewirkt. Aber wisst ihr, zwischen Wissen und es sich bewusst sein, liegen manchmal Welten. Ich weiß, dass mein Gebet was bewirkt. Aber wenn ich bete, ist mir bewusst, dass das was verändert? Ist mir bewusst, dass wenn ich regelmäßig für jemanden bete, dass da irgendwas passiert? Selbst wenn ich es vielleicht selber nicht glaube, in der unsichtbaren Welt geht die Post ab. Aber es ist uns nicht oft genug bewusst. Und wenn uns das nicht genug bewusst ist, dann tun wir es auch nicht. Wenn wir in diesem Bewusstsein leben, dass mein Gebet was verändert, würden wir viel öfter beten. Weil wir uns bewusst sind, dass was passiert. Wir sehen es nicht, nein. Und das macht die ganze Sache so ein bisschen schwierig. Aber keiner hat gesagt, dass es leicht wird. Es ist der schmalere Weg, von dem Jesus spricht. Manchmal ist es steinig. Es ist ein innerer Schweinehund, der uns davon abhält. Es ist ein Feind, der uns davon abhält, der nicht möchte, dass wir beten. Weil dem ist es bewusst, dass unser Gebet Kraft hat. Dem ist es bewusst. Und der möchte, dass es uns nicht bewusst ist. Aber Dinge verändern sich, wenn wir regelmäßig dafür beten. Vielleicht wirst du es nie erleben, aber das, was du an Gebeten für die Leute um dich rumsprichst, wird ihr Leben verändern. Es wird deine Kinder segnen, wenn du für sie betest. Und vielleicht kriegen sie es gar nicht so mit, aber irgendwann gucken sie auf ihr Leben zurück und denken, da ist die ganze Zeit so eine Segensspur gewesen. Irgendwie ist ihnen doch immer wieder Gutes widerfahren. Irgendwie war doch immer wieder Bewahrung. Und irgendwann denken sie, hey, ich kann das gar nicht richtig erklären. Und dann denken sie, ah, Papa hat für mich gebetet. Stimmt. Ich kann euch nicht sagen, wie das aussehen wird für euch, für eure Situation. Aber ich weiß, dass Gott es heute auf dem Herzen hat, uns zu sagen, bleibt dran. Seid beharrlich im Gebet. Klopft weiter. Irgendwann bricht der Stein. Gott ist so viel mächtiger, als wir glauben. und er ist in dir. Ich habe einen Satz gefunden, der heißt: Erweckung kommt nicht von denen, die auf der Bühne stehen und predigen. Erweckung kommt von denen, die im stillen Kämmerlein sitzen und beten. Und das glaube ich zutiefst. Ich bin eine von denen, die auf der Bühne stehen und predigen. Auch das hat seine Berechtigung. Und nichtsdestotrotz zieht mich Gott ins Gebet. Weil ich glaube, nicht durch meine Predigten ist das, was passiert, das Wichtige, sondern durch das Gebet. Und das gilt nicht nur für deine Kinder, deine Enkel, deine Freunde in deinem Leben, die Familienangehörigen, für die du betest, sondern das gilt auch für diese Gemeinde. Wie oft beschwerst du dich über diese Gemeinde und wie oft betest du dafür? Wie oft betest du wirklich für uns als Gemeinde, für uns als Gemeindeleitung? Ganz ehrlich, wir haben es bitter nötig. Bitte betet für uns. Lasst uns beharrlich sein im Gebet für diese Gemeinde. Gott hat was richtig Geniales mit uns vor. Ich glaube, da ist so viel mehr, was wir entdecken dürfen über die nächsten Jahre. Und wir haben den erweiterten Leitungskreis und der soll sich um die DNA kümmern. Das ist ja alles schön und gut. Das kann aber alles nichts werden, wenn wir nicht zusammen auf die Knie gehen und für diese Gemeinde beten. Für das beten, dass das freigesetzt wird, was Gott als Identität und Aufgabe für uns als Gemeinde hat. Wenn du Dinge siehst, die in dieser Gemeinde nicht gut laufen, lass Dampf ab, aber beschwer dich nicht überall, sondern geh auf die Knie und bet dafür. Hey, du hast eine Schwachstelle gefunden, preis den Herrn. Gott ist in unseren Schwachheiten mächtig. Bete dafür. Bete dafür. Du hast gute Sachen in der Gemeinde gesehen. Preis den Herrn. Bete dafür, dass sie stärker werden. Du siehst uns als Gemeindeleitung. Bete für uns, dass wir Weisheit haben, diese Gemeinde zu führen. Dass wir uns nicht in unserem Tagewerk verstricken, sondern dass auch wir auf die Knie gehen und beten für die Gemeinde. Und zwar ohne Unterlass. Was ist mit Pforzheim? Unsere Stadt braucht Jesus. So sehr. Ich weiß, man kann es eigentlich über jede Stadt sagen. Und ich weiß, nur ein Bruchteil von euch kommt wirklich aus Pforzheim. Es gilt natürlich auch für den Ort, wo du wohnst. Aber du kommst in diese Gemeinde und diese Gemeinde sitzt mitten in der Stadt. Und dafür haben wir auch einen Auftrag. Und deswegen lege ich dir ein Herz, bete für Pforzheim. Pforzheim ist eine Stadt mit gebrochener Identität. Pforzheim ist eine Stadt, die von der Goldmarie zur Pechmarie geworden ist. Und die darunter immer noch leidet. Unsere Geschichte, das, was im Krieg passiert ist, was davor und was danach geschehen ist, hat eine verschrobene Identität dieser Stadt gebaut. Da ist Zerbruch. Da ist Verzweiflung. Da ist Armut. Aber wir steigern uns, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen als Stadt in unsere Armut rein. Oh, uns geht's so schlecht. Wir sind das Schlusslicht. Hier ist Segen in dieser Stadt. Hier ist eine Identität in dieser Stadt. Und wenn der Feind so massiv gegen eine Stadt vorgeht, dann können wir uns nur ansatzweise vorstellen, was Gottes Herrlichkeit bedeuten würde für diese Stadt. Pforzheim braucht Jesus. Und wer ist Jesus für Pforzheim? Wir. Die Christusgemeinde. Natürlich alle anderen Gemeinden dieser Stadt auch. Aber wir sitzen an diesem Ort, mitten in der Stadt, an der wunderschönen Nagold, direkt an der Stadtkirche. Wie cool ist unsere Location? Ja? Hammer! Und was geht von uns aus? Wie viel beten wir für unsere Stadt? Wie viel nutzen wir von dem, wo Gott uns hingesetzt hat? Auch da gilt, betet ohne Unterlass. Ich will sehen, dass unsere Gebete als Christusgemeinde die Stadt um uns herum verändert. Unseren Stadtteil hier. Diese Straßen um uns herum, die Menschen, die hier wohnen. Aber auch die ganze Stadt. Ich will sehen, dass Christen in Einheit dieser Stadt zusammen aufstehen und für die Politiker beten. Die haben es bitter nötig. Wann hast du das letzte Mal für unseren Bürgermeister gebetet? Oder für die Stadträte? Wer weiß überhaupt, wie die heißen? Also ich nicht, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt und das ist echt Asche auf mein Haupt. Ich denke, ich wohne seit fast einem halben Jahr hier und ich weiß nicht, wie unser Bürgermeister heißt. Oder ob es überhaupt ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ist. Okay, immerhin. Weiß ich nicht, ob es mir ganz Frau oder Herr Buch. Herr Boch. Gut. Ich werde für Herrn Boch. Ich habe schon für den Bürgermeister gebetet und dachte, der Herr weiß, wie der heißt. aber auch daran bin ich nicht so gut. Ja? Ich darf darin besser werden. Es ist nicht, dass ich hier vorne stehe und das euch predige, weil ich so gut darin bin, sondern weil ich mich mit euch eins mache und sage, wir müssen unseren Arsch hochkriegen, um auf die Knie zu gehen und für unsere Stadt, für unsere Gemeinde und für unser Umfeld zu beten. Und weil wir unseren Allerwertesten gerade so schön Platz sitzen, nehmen wir das gerade ganz ernst und wir werden jetzt beten. Wir werden eine kurze Gebetszeit machen. Es ist kurz vor 11. Wir haben also noch easy peasy Zeit. Ganz, ganz viel. Es ist ein kurzer Gottesdienst. Preist den Herrn. Die letzten waren so lang. Aber das ist das, was mir auf dem Herzen liegt. Und das ist das, was heute dran ist. Und deswegen wollen wir uns 10 Minuten Zeit nehmen, um zu beten. Und ich gebe euch 4 Optionen. Betet für eure Familie. Kinder, Enkel, Bruder, Schwester, Tanten, Onkel, Freunde zählen dazu, also euer Umfeld. Betet für diese Gemeinde und die Leitung. Betet für die Stadt und die Leitung. Oder aber betet füreinander. Wenn ihr sagt, ich bin richtig schlecht darin und ich kriege das nicht hin und mich fordert es heraus, was Miri gesagt hat. Oder ihr sagt, das hat mich gerade mitten ins Herz getroffen. Dann sagt es und dann betet füreinander. Wir wollen als Geschwister füreinander in so einen Sachen einstehen. Stellt euch zu 2, zu 3, zu 4, zu 5 zusammen, wie ihr möchtet. Aber beten. Lasst uns beten, ohne Unterlass. Lasst uns beten, dass der Herr was bewirkt in uns und durch uns. Lasst uns unseren Frust ablegen. Wir dürfen unseren Frust zu Gott bringen. Und sagen, Herr Jesus, ich bete schon seit Jahren für die Person und es bringt nichts. Es wird nur noch schlimmer mit der. Ich bin richtig gefrustet. Oder ich will regelmäßig beten, ich krieg's nicht hin, Jesus. Kann er alles bei ihm abladen, sagen, ja, kann er aushalten. Oder sagen, Jesus, Alter, was läuft bei dir? Bei mir läuft dir anscheinend gerade nichts, hörst du nicht zu. Ja, dürfen wir ihm auch sagen. Lass es raus. Seid ehrlich zu eurem Herrn. Der weiß es eh. Aber er freut sich, wenn wir ehrlich sind. Und dann sagt, okay, Jesus, und jetzt komm rein. Jetzt berühre mich. Dann wisst ihr, es fängt bei uns an. Nicht bei unserem Nebenmann, nicht bei unseren Pastoren, nicht bei unserer Ältestenschaft. Es fängt bei dir an. Und das wollen wir immer nicht so gern hören, aber es stimmt. Es fängt bei dir an. Lasst uns beten. Sucht euch Sachen, sucht euch Menschen und betet entweder für Familie, Gemeinde, Stadt oder füreinander. Auf die Plätzchen, fertig, los. Vater, ich danke dir, dass du all unsere Gebete hörst. Auch wenn wir jetzt noch nicht fertig gesprochen haben, du siehst, was in unserem Kopf und unserem Herzen noch drin ist. Und ich danke dir, dass du uns dadurch nur umso mehr anregen willst, beständig zu bleiben in unserem Gebet. Danke, Jesus, dass du auch da in unserer Schwachheit mächtig bist. Und ich bitte dich einfach, dass du die Woche über uns immer wieder daran erinnerst, uns immer wieder rufst ins Gebet. Herr, wir wollen darin wachsen. Wir wollen sehen, dass unsere Gebete was bewirken. Hilf, dass dieses Bewusstsein wirklich auf ganz vorne bei uns ansteht, dass es uns bewusst ist. Jesus, wir sehen uns nach mehr von dir und wir sehen uns danach, dass du in unserem Leben einfach immer mehr Raum nimmst, dass du uns immer mehr zu dir ziehst und dass du uns immer tiefer in das reinziehst, was auf deinem Herzen ist und dass wir dafür damit im Gebet dafür einstehen, Herr. Wir wollen sehen, dass sich Gemeinde, dass sich Stadt, dass sich unser Umfeld, unsere Familien verändern. Und so heben wir alles vor deinen Thron und bitten dich, dass dein Wille geschieht. Amen.